Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diagnose Comics, einem weiteren Podcast von Deutschlands bestem Spawn-Podcaster Thorsten und meiner Wenigkeit Björn.
Und faulsten Spawn-Podcaster.
Das auch, ja.
Weil so lange nichts rausgekommen ist, ja. Das ist auch ein gutes Thema, Spawn, weil wir reden über den Spawn-Schöpfer Todd McFarlane. Und zwar reden wir über Todd McFarlanes Spider-Man. Und das muss man ein bisschen spezifizieren, weil Todd hat mehrere unterschiedliche Spider-Man-Serien gemacht. Er hat sehr lange Amazing Spider-Man gezeichnet und hat dann irgendwann seine eigene Serie bekommen, die damals einfach nur Spider-Man hieß. Und deswegen oft, um eine Verwechslung zwischen den ganzen anderen Spider-Man-Serien vorzubeugen, der adjektivlose Spider-Man genannt wird. Im Gegensatz zu Amazing Spider-Man oder Spectacular Spider-Man ist das der adjektivlose Spider-Man. Wieso reden wir genau ausgerechnet über die Serie?
Wir reden drüber, weil auch das Ding, ähnlich wie Plastic letztes Mal, jetzt wieder auf Deutsch erscheinen wird. Und zwar am 21.11. bei Panini in einer schicken Hardcover-Ausgabe für stolze 79 Euro.
Oh.
Und das ist im Prinzip die zweite deutsche vollständige Veröffentlichung. Das Ding wurde in 91 bis 93 bei Condor ursprünglich mal publiziert, aber ohne das anschließende oder das abschließende X-Factor-Crossover. Und dann bei Panini 1998 auch nochmal in Marvel-Exklusiv in drei Bänden, auch ohne das X-Factor-Crossover.
X-Force.
X-Force, natürlich. Und 2004 dann als Spider-Man Monster Edition Softcover zum ersten Mal vollständig. Dann nochmal das Marvel Must-Have, ist die erste Story, Torment, in 2022 nochmal verlegt worden. Und jetzt kommt die im Prinzip bei Panini zum Teil Viertverwertung nochmal als Torres Hardcover.
Warum wird das so oft veröffentlicht? Weil es offensichtlich ein Klassiker ist. Warum ist es ein Klassiker? Weil Todd McFarlane nicht nur einer der allergrößten Zeichner-Stars der 90er war, sondern auch wohl einer der prägendsten Spider-Man-Zeichner überhaupt. Wie gesagt, er hat relativ lange, wie lange, 2 Jahre, sagtest du, hat er Amazing Spider-Man gezeichnet, bis ihm das zu viel Arbeit wurde, weil Marvel damals, wie auch teilweise heute noch, nicht nur monatlich Ausgaben rausgebracht hat, sondern teilweise dann über manche Monate dann 2-wöchentlich. Und so, dass es dann teilweise zu 15 Ausgaben im Jahr kam. Und McFarlane sich immer genötigt fühlte, da keinen Fill-in-Artist ranzulassen, sondern das alles selber zu machen, ihm das aber zu viel Arbeit war. Außerdem hat er gesagt, dass er natürlich, wenn er mit einem Autoren zusammenarbeitet, dann teilweise Dinge zeichnen muss, wo er der Meinung ist, das sind nicht seine Stärken und wo er auch einfach keine Lust drauf hat. Und da er nun wirklich ein absoluter Superstar war, hat er mehr oder weniger darum gebeten, ob er nicht irgendwie was schreiben könnte und dann vielleicht auch selber zeichnen könnte, damit das so näher an dem liegt, was er eigentlich gerne machen will. Und dann hat man ihm eigentlich einfach seine eigene Spider-Man-Serie, den adjektivlosen Spider-Man, gegeben.
Ich glaube, er hat in dem Zusammenhang auch schon gedroht, einfach zu gehen.
Was er dann ja auch irgendwann auch gemacht hat,
genau,
mit einigen anderen, vorwiegend Marvel-Künstlern, Image-Comics zu gründen. Also es sind, wie viele Ausgaben sind in diesem Sammelband drin? 16 müssten es sein, nicht wahr? Und danach war ja auch schon wieder Schluss. Also er hat 14 Ausgaben gemacht. Die Ausgabe 15 war ein Fill-In von Eric Larson, den er nachher auch bei der Serie Spider-Man beerben sollte. Und dann hat er noch die 16 gemacht, die ein Crossover ist mit, wie eben schon erwähnt, mit X-Force 4.
Richtig.
Und X-Force 4 ist konsequenterweise mit in dem Sammelband drin, weil es eine mehr oder weniger zusammenhängende Geschichte ist. Aber es ist halt ein richtiger Crossover mit Teil 1 und Teil 2 mit Spider-Man und den Mitgliedern von X-Force. Von daher ist das schon okay, wenn das da drin ist. Die ist wie die ganze X-Force-Serie aus dem Zeitraum der frühen 90er von Rob Liefeld gezeichnet. Also das sind halt, wie gesagt, 15 Ausgaben Todd und eine Ausgabe Rob Liefeld. Und danach ist Todd dann auch schon zu Image gewechselt, beziehungsweise hat Image mitgegründet. Und dann war es schon vorbei mit der Zeit von Todd bei Spider-Man. Ja, das zu diesem Band und warum das schon so oft veröffentlicht worden ist und warum das irgendwie ein Klassiker ist. Es ist zu Recht ein Klassiker, Björn.
Im historischen Kontext würde ich sagen, ja. Ich habe mir angetan, den gesamten Amazing Spider-Man Run, den er vorher gemacht hat, auch mal anzuschauen. Den er übrigens auch nicht ganz ohne Fill-In Artist geschafft hat. Da sind 3 Hefte zwischen. Eins hat Larsen oder 2 hat Larsen gemacht, glaube ich. Die Todd dann auch nicht gemacht hat. Es waren auch, glaube ich, nicht nur 15 Ausgaben, sondern er hat tatsächlich einen ganzen Stretch mit 2 Ausgaben im Monat gemacht. Und das sowohl Pencils als auch Ink. Das war also schon ein hartes Stück Arbeit, glaube ich. Und das sieht man dem Ganzen auch ein bisschen an, finde ich. Um jetzt von dem Amazing Spider-Man Run noch kurz zu sprechen. Weil da sehr viel in den Hintergründen leer bleibt und Dinge nicht unbedingt ausgearbeitet sind, bis auf natürlich, und das ist ja das, was Todd damals schon zum Star gemacht hat, dass er halt Spider-Man in zum einen Posen gezeichnet hat, die ja irgendwie der beste Akrobat nicht hinbekommt. Also wo richtig Dynamik im Prinzip drin ist. Also richtig plakativ Spider-Man in Szene gesetzt hat. Das drumherum geht so, aber sobald es dann darum ging, dass Spidey gerade irgendwas macht, gab es immer schöne große Panel, wo dann wirklich hübsche Posen drin sind, die man auch jederzeit irgendwie hätte als Cover hochziehen können oder sowas. Der Wechsel zu Spider-Man zeichnet sich zum einen ja dadurch aus, dass er nicht mehr zweiwöchentlich was Neues liefern musste, sondern einen Monat Zeit hatte. Das sieht man dem Ding dann auch ganz deutlich an, dass also da wesentlich mehr Augenmerk und auch Zeit ins Artwork gesteckt wurde. Und die Art und Weise, wie er an das Artwork herangegangen ist, ist auch sehr verschieden zu dem, was damals Usus war. Das geht los bei der Aufteilung der Panels. Er hat etwas, das ich ansonsten in der Zeit nur bei Erik Larsen gesehen habe, 2-3 Mal. Es kann sein, dass er das von Larsen geborgt hat, dass er sehr viele schmale, vertikale Panels macht.
Ja, also er macht vor allen Dingen auch das, was ich eingangs erwähnte. Er zeichnet das, was ihm Spaß macht und wie es ihm Spaß macht. Und er ist nicht auf die Ideen eines Autoren angewiesen, der dann, wie Todd dann gesagt hat, sagt, zeichne mal eine ganze Armee. Und er sagt, eigentlich habe ich da überhaupt keine Lust drauf.
Genau.
Weil er sich das selber schreibt. Und er hat auch, und ich finde, das ist ein interessanter Satz oder eine interessante Aussage von ihm und auch eine vielleicht ganz wichtige Aussage in Beurteilung dieses Bandes oder dieses Runs an Spider-Man. Er hat gesagt, er ist vielleicht kein Autor, aber er ist ein Geschichtenerzähler. Und er wüsste, wie man Geschichten aufbaut und erzählt, auch visuell. Und das wäre seine Stärke. Er würde sich gar nicht so sehr als klassischer Autor sehen. Ich finde, das passt ganz gut zu dem, was er da macht und setzt das auch in einen Kontext, der das Ganze vielleicht ein bisschen verständlicher macht. Gerade, ich meine, ich habe damals auch die Amazing Spider-Man Sachen gelesen, das ist aber schon eine Weile her, du hast sie jetzt frisch gelesen. Ich war auch sehr großer McFarlane-Fan und dieser Spider-Man-Run von ihm bedeutet mir auch sehr viel, weil das hat den Punkt markiert in meiner Comic-Leser-Geschichte, an dem ich zu US-Comics gewechselt bin, also tatsächlich zu den Originalheften gewechselt bin und habe dann nicht mehr zurückgeblickt. Deswegen bin ich auch vielleicht ein kleines bisschen nostalgisch verklärt, was das angeht, wenn wir jetzt darüber sprechen. Aber ja, du hast das jetzt frisch gelesen und kannst du das nachvollziehen, diesen Unterschied, den der adjektivlose Spider-Man hat zu dem Amazing Spider-Man, außer jetzt, dass wir darüber reden, dass er mehr Zeit hat, sondern der Unterschied, der auch dadurch auszumachen ist, dass er jetzt selber der, wie er selber sagt, Storyteller ist.
Er löst sich von sehr vielen Konventionen, die es bei Marvel zu der Zeit gab. Das geht über die Panel-Aufteilung auch zu der Situation, dass man mitunter gar keine Panels mehr hat, sondern die Border, die man normal in den Panels hat, einfach weggelassen werden. Panels, wenn sie noch da sind, in die Seiten, in irgendwelche anderen Grafiken reingesetzt werden oder auch mal über eine Seite hinweg zwar eigentlich, ich sag mal, mehrere Situationen gezeichnet werden, aber es gar keine Panel-Border mehr gibt, wo das dann einfach so in der Seite so vom einen ins andere übergeht. Oder was er ja im Prinzip bei Amazing Spider-Man schon gemacht hat und dafür ja auch mehrfach mit dem Editorial in Schwierigkeiten gekommen ist, dass er Figuren anders auslegt, dass er Spider-Man zum Beispiel mit größeren Augen zeichnet, dass er, wie nannte man es, Spaghetti-Webbing. Also die Art und Weise, wie er die Spinnennetze von Spider-Man zeichnet, sind ja komplett anders, als das bei allen anderen Artists vor der Fall gewesen ist. Das sind alles Dinge, wo er sich damals schon bei Amazing Spider-Man nach und nach von den Konventionen gelöst hat. Und jetzt macht er halt die Tore im Prinzip auf und lässt es richtig raus. Und das macht im historischen Kontext, finde ich, Spaß und ist auch zu gewisser Art ein Wegbereiter für das, was danach kam. Also ich glaube schon, dass viele Zeichner das gesehen haben und sich gedacht haben, das will ich auch. Und sich dadurch inspiriert haben lassen und dann halt auch mehr Augenmerk auf das Visuelle gelegt haben. Dass man halt nicht mehr so in den starren Konventionen, die Marvel vorgegeben hat, zeichnet. Was er auch an der Stelle tut, und das sehe ich ein bisschen negativ, das ist mein größter Kritikpunkt an der ganzen Geschichte, bei den Konventionen, von denen er sich löst, löst er sich auch von dem, was Spider-Man eigentlich ist.
Ja.
Und legt den Charakter in dieser Spider-Man-Serie anders aus. Spider-Man ist normalerweise von Marvel gewollt, oder damals auch von Marvel gewollt, der Typ, der ein bisschen, obwohl er so viele Probleme hat, sobald er sein Kostüm anhat, hat er halt seine tollen Sprüche, die er raushaut, wenn er mit irgendwelchen Gegnern kämpft und ist dann immer, trotz all der privaten Probleme, die er immer hat, happy. Das haben wir jetzt nicht mehr. Das Ding ist vom Eindruck her wesentlich dunkler gehalten. Also sowohl optisch als auch von der Story her. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er eigentlich an der Stelle schon Spawn hätte schreiben wollen. Weil es gibt viele Stellen, wo es mir so ein bisschen vorkommt, ach, das ist doch eigentlich Spawn.
Ich würde sogar sagen, es ist nicht mal so sehr Spawn, weil Spawn ist ja eigentlich auch nur Todds Lösung dafür, dass er nicht Batman macht, sondern es ist Batman. Es ist Spider-Man als Batman, als Rächer, der nachts durch die Straßen zieht und die bösen Jungs erschreckt. Wirklich, bis ins Mark erschreckt, der denen Angst macht, der denen zeigt, dass er der Superheld ist, der ihnen jederzeit den Garaus machen kann, wenn sie nicht von ihrer schiefen Bahn abkommen und ein redliches Leben beginnen. Das kommt gleich mehrmals vor in verschiedenen Geschichten. Es ist, also vielleicht muss ich da noch kurz ausholen, es ist auch so, dass Todd, als er die Serie gemacht hat oder vorgeschlagen hat, auch vorgeschlagen hat, dass sie vielleicht gar nicht in Continuity ist. Was sie jetzt am Ende eigentlich doch ist, was natürlich auch ganz eindeutig ein Anzeichen dafür ist, der Crossover mit X-Force. Aber er hat das zumindest vorgeschlagen und bewegt sich da in so einer Halbwelt. Und was diese Serie ist, ist ganz klar Todd McFarlane's Spider-Man. It's not your daddy Spider-Man. Es ist nicht der Amazing Spider-Man, es ist Todd McFarlane's Spider-Man. Und unter dem Aspekt muss man das auch sehen. Wenn man Spider-Man-Purist ist und das liest, weil man klassische Spider-Man-Stories oder typische Spider-Man-Stories lesen will, dann sollte man vielleicht tatsächlich die Finger davon lassen. Es ist Todds Interpretation von Spider-Man. Es ist ein bisschen, Todd ist ja großer Fan von Frank Miller, es ist so ein bisschen wie Frank Millers Batman verändert hat, allerdings nachhaltig, hat hier Todd Spider-Man verändert. Nicht so nachhaltig, sondern aber für seinen Run auf jeden Fall da was anderes rausgemacht. Es ist ein, wie du sagst, ein düstererer Spider-Man. Es sind düstere Themen. Nicht Themen, die nicht auch so schon mal angesprochen wurden in Spider-Man, aber die Art und Weise, wie er sie behandelt, sind teilweise relativ düster. Spider-Man ist ziemlich hart und auch, ja, ich will nicht sagen brutal, aber doch ein bisschen, also es fehlt die Leichtigkeit, die in der normalen also in den anderen Spider-Man-Serien drin ist. Wo Todd großen Wert drauf legt allerdings und was er sehr gut übernommen hat, finde ich, und sehr gut ausgearbeitet hat in den Geschichten, ist die Beziehung zwischen Peter und Mary Jane. Ich habe das gelesen. Ja, ich fand's total interessant, dass er das immer wieder reingebracht hat. Also, dass es ihm total wichtig ist, dass fast in jeder Story irgendwas mit Peter und Mary Jane zusammen ist.
Ich muss sagen, das ist eine der Stellen, die ich finde, sehr schlecht gealtert sind. Weil Mary Jane wird durch den ganzen Band im Prinzip darauf reduziert, dass sie das Partygirl ist. Sie wartet zu Hause auf Peter. Nee, halt, sie wartet nicht. Sie geht Party machen und findet es schade, dass Peter nicht dabei ist. Aber ansonsten passiert mit Mary Jane gar nichts. Die ist ja in der regulären Serie an der Stelle mittlerweile Schauspielerin. Und davon, dass sie einen Job hat oder sonst irgendwas anderes tut, als mit Peter zu sprechen oder zu einer Party zu gehen, passiert da nichts.
Es ist ja auch Spider-Man und es ist auch nicht Mary Jane.
Das ist von der Sache her richtig, aber es ist auch Spider-Man und nicht Wolverine. Aber da kommen wir gleich noch zu.
Ich weiß, was du meinst. Also es ist so dieses, die Frau ist zu Hause und die macht nur Party und er ist halt der Superheld.
Genau.
Aber so ist es ja. Die Tendenz jetzt bei Superhelden-Serien ist es, jeden normalen Support-Character zu superheldisieren. Das heißt, Gwen Stacy kommt zurück und ist halt auch irgendwie Spider-Gwen und so. Also es gibt keine normalen Charakter mehr. Jeder ist jetzt irgendwie eine Hauptfigur und Protagonist.
Du liest ja gerade keine Superhelden-Comics mehr, aber Mary Jane hat gerade auch Superheldenkräfte.
Siehst du, genau. Das passt ja wunderbar dazu. Was Todd hier macht, ist es zwar dieses klassische Rollenbild, was, wie du sagst, vielleicht nicht gut gealtert ist, aber es ist hier auch nicht die Aufgabe von Mary Jane, aktiv zu sein. Das könnte auch andersrum sein. Oder es könnte auch seine Tante sein, die hier gar keine Rolle spielt. Hm. Tante May. Er zeigt einfach, finde ich, den Unterschied zwischen dem normalen Leben, und Mary Jane ist halt nun mal ein Partygirl, und dem Superheldenleben. Und wie die beiden trotzdem zusammen ein Paar sind. Und das fand ich so gelungen, dass ich immer noch nicht begreifen kann, wieso es Joe Quesada teilweise so wichtig war, die beiden auseinanderzubringen, weil er meinte, Spider-Man funktioniert so nicht. Hm. Ich finde, das funktioniert hervorragend. Und Todd gibt sich sehr viel Mühe, das auch immer reinzubringen. Das ist besonders bei der Story, in der Spider-Man sein schwarzes Kostüm wieder anzieht.
Ja,
drin, weil er das damals abgelegt hat, weil Mary Jane Angst vor Venom hat.
Mhm.
Und das wird hier ganz stark thematisiert und er muss sich damit auseinandersetzen. Er will dieses schwarze Kostüm anziehen, dass das nachher nichts bringt, steht auf einem anderen Blatt.
Ja.
Aber er diskutiert das vorher mit Mary Jane und das fand ich eine ziemlich gelungene Szene.
Mhm. Jetzt habe ich den Vorteil, dass ich den Amazing Spider-Man Run, wie gesagt, vorher gelesen habe und dieser Einbezug von Mary Jane ist eigentlich auch in den Stories von David Michelinie Standard. Also es ist jetzt nichts, was diesen Spider-Man Run von Todd jetzt unbedingt heraushebt. Aber ich gebe dir recht, er hat das leidlich gut gemacht im Rahmen der Möglichkeiten, die das Storytelling vielleicht damals offeriert hat.
Dazu muss man auch Folgendes sagen, und da kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Punkt, der aber damit zusammenhängt. Das sind auch keine tiefen Storys. Wenn du das runterbrichst, also wenn du das einfach nur aufschreiben möchtest, was passiert, ist das sehr wenig. Also das Ganze besteht aus einem 5-Ausgaben-Run, glaube ich. Dann kommen 2 Ausgaben,
ja.
Dann kommen nochmal 5 und dann kommen nochmal 2 und dann kommt dieses eine Heft mit dem Crossover. Selbst diese 5 Ausgaben, da passiert nicht viel. Es ist auch nicht ausgearbeitet. Also es ist viel mehr, Todd arbeitet viel mehr mit Stimmung und Ideen als tatsächlich mit einer Geschichte. Und da würde es vielleicht auch gar nicht reinpassen, wenn Mary Jane da jetzt irgendwie auch noch einen Handlungsstrang hätte. Weil es gibt ja selbst für Spider-Man schon nicht so einen richtigen Handlungsstrang.
Hm. Was mich noch, wo du jetzt gerade sagst, Stimmung schaffen, irritiert hat, ist, dass er gerade in dem ersten 5-Teiler sehr viel mit Captions arbeitet, um diese Stimmung zu erzeugen. Das heißt, obwohl er eigentlich Artist ist, stützt er sich sehr viel auf die Captions. Und das mit einigem Pathos. Also muss man mögen, glaube ich.
Ja, das ist diese Frank Miller-Risierung, die er da hat, ne? Das ist das, was Frank Miller macht, da zu beschreiben, wie der Regen durch die auf den Asphalt prasselt und so.
Ja.
Das hat er davon und das macht er hier natürlich auch ganz stark. Das macht er in Spawn auch noch ganz stark, aber als jemand, der jetzt auch Spawn von Anfang an gelesen hat, kann ich dir sagen, dass das hier in Spider-Man noch erheblich viel besser funktioniert. Also in Spawn ist es sehr schwafelig geworden und hier kann ich das sogar noch lesen. In den Spider-Man-Sachen. Ja, ich weiß, was du meinst. Und das ist auch sein Stil hier. Aber ich finde, in diesen Häppchen funktioniert das einigermaßen. Bei Spawn übertreibt das dann. Ich bin eh überrascht, dass jetzt, wo ich das gerade noch mal gelesen habe, die Spider-Man-Serie, wie viel besser ich das finde als die Spawn-Sachen. Wie viel besser seine ganzen Ideen funktionieren, die er hat. Und wie auch das von dem Artwork besser funktioniert, finde ich. Was er ja sehr gerne macht hier, oder was er fast ausschließlich macht in Spider-Man, ist, er baut ja immer so schon filmisch irgendwelche Szenen auf. Zum Beispiel zoomt er ganz nah rein,
ja.
Wie eine Fliege irgendwo landet. Und dann zoomt er raus quasi. Also zoomen kann er natürlich nicht, aber er macht dann ein Panel, in dem das von weiter weg ist und noch weiter weg. Also da verschwendet er, könnte man sagen, etliche Seiten mit. Und ich finde, das macht ein bisschen den Appeal dieser Sache aus. Also man muss das wirklich als was anderes sehen, als Amazing Spider-Man. Es ist nicht irgendwie ein paar weitere Hefte Amazing Spider-Man in einer anderen Serie, sondern es ist, wie ich eben schon gesagt habe, Todd McFarlane Spider-Man. Und da gehört das dazu. Und das muss man so nehmen. Und wenn man das so nehmen kann und sagen kann, guck mal hier, was der Cooles gemacht hat, das hat damals keiner gemacht, dann hat man einen riesen Spaß dran. Wenn man das nur mit den Mitteln von heute oder den üblichen Mitteln von damals bewertet, sagt man, was soll der Quatsch? Also ich neige dazu, das so zu machen, dass ich das so hinnehme, wie das ist und auch gut finde. Also ich hatte da richtig Spaß dran und habe gedacht, ja, wie cool, dass der das gemacht hat. Will man das vielleicht irgendwie in der Hauptserie lesen? Immer so? Wahrscheinlich eher nicht. Aber in diesem speziellen Rahmen, der das ist, fand ich es eine super Sache.
Das Thema Batman oder die Parallele zu Batman wird, wenn man aufs Cover von der Nummer 1 guckt, ja eigentlich auch schon deutlich. Und da steht drauf, Legend of the Arachnite. Also statt Legend of the Dark Knight, kleines Wortspiel. Also die Parallele zu Batman ist auch da, ja. Ich habe jetzt nur Spawn gesagt, weil das natürlich bei Todd McFarlane die einfachere Parallele ist. Batman hat er ja natürlich auch gezeichnet, 3 Hefte. Damals mal irgendwann, relativ früh in seiner Karriere.
Also das habe ich mir auch aufgeschrieben mit dem Arachnite, also dem Spinnenritter, dass das wirklich im ersten Arc, glaube ich, auf jedem Cover drauf ist. Und er wirklich, glaube ich, mit aller Gewalt versucht hat, da so ein Ding rauszumachen. Da fand er sich, glaube ich, sehr clever und hat versucht, daraus irgendwie so einen neuen Nickname zu machen. Passt natürlich hier ganz gut in dieses Batman-Ding, ist aber auch ein bisschen albern. Also er hat es dann auch nach dem ersten Arc abgelegt.
Capes ist ja eigentlich auch so ein Ding. Wenn man sich Spawn anguckt, das Ding ist ja eigentlich fast nur Capes und Ketten.
Ja.
Und wenn er jetzt hier so auf Batman abzieht, wundert es mich fast, dass er Spider-Man nicht noch irgendwie einen Cape verpasst hat.
Ja, damit wäre er vielleicht nicht durchgekommen.
Ja, aber er hat tatsächlich auch im ersten Heft eine Stelle, wo Spider-Man sagt, das Wichtigste ist, dass ich keinen Cape trage, sonst könnte ich hier diese ganzen Sachen gar nicht machen, die ich hier so in der Luft gerade absolviere.
Genau.
Also auch da irgendwo so ein Hint. Eigentlich wollte er wohl Cape haben, weil er dann vielleicht irgendwie hätte besser zeichnen können oder anders zeichnen können.
Ja, und deswegen hat er natürlich auch als Gegner im ersten Arc den Hobgoblin gewählt. Der hat einen. Ach nee, stimmt gar nicht. Der ist gar nicht im ersten Arc.
Stimmt, Hobgoblin ist im zweiten. Im ersten ist Calypso.
Genau. Im zweiten hat er den Hobgoblin gewählt, der natürlich einen Cape hat und das kostet er auch voll aus.
Und Ghost Rider dabei, der auch Ketten hat.
Ketten und Flammen. Also das ist quasi das ganze Spawn-Ding. Capes, Ketten, Flammen. Und der kostet das auch voll aus. Und da kommt dann wirklich ins Spiel, dass Todd halt hingeht und das sich selber das schreibt, was er gerne zeichnet.
Ja.
Und das merkt man da ganz stark. Ich möchte kurz über die Wahl irgend auch der Figuren reden, die er da benutzt.
Ja.
Weil du sagtest, es ist ja sehr düster. Und er hat sich da auch entweder düstere Figuren ausgesucht oder ihn dann einen vielleicht sogar noch düstereren Twist verpasst, als das in klassischen Superhelden-Serien mit Superschurken eigentlich der Fall ist. Das Ganze ist ja, also zumal thematisch, das merkt man auch an Spawn, gibt es einige Dinge, die Todd umtreiben. Das ist Gewalt an Kindern,
ja.
Kindesmissbrauch, religiöser Fanatismus und Homeless People, also
Obdachlose.
Wie sagt man? Obdachlose, sagt man, genau. Mhm. Das kommt in Spawn vor und das kommt auch hier vor.
Ja.
Das sind Dinge, die Todd umtreiben und das sind Dinge, die Todd beschäftigen. Und das Thema Kindesmissbrauch kommt sogar mehr oder weniger zweimal vor. Einmal in der längeren Story, den Wendigo und Wolverine zum Gast haben und einmal in der Hobgoblin-Story, in der auch der Ghost Rider einen Auftritt hat. Und das sind halt düstere Themen, die dann auch wirklich düster umgesetzt werden von Todd. Und in der klassische Schurken zwar nimmt, also klassische Spider-Man-Schurken, alle, die vorkommen, also wir können mal kurz sagen, Lizard, Calypso, Hobgoblin, der Wendigo und Morbius. Und dann kommen noch Ghost Rider und Wolverine als Gasthelden, also nicht als Gegner drin vor. Und die interpretiert er auch alle sehr düster, dass man schon fast sagen könnte, das ist ein. Ja, das geht so in die Horrorrichtung teilweise.
Gerade der erste Band mit dem Doom, 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 das sich als Soundwort irgendwie über sämtliche Panels zieht, ist schon sehr, sehr nah irgendwo am Horror oder am Suspense oder so, ja.
Der Lizard ist da der Gegner, aber es ist halt nicht der klassische Kurt Connors, also es ist schon Kurt Connors als Lizard, aber es ist nicht die klassische Motivation von Dr. Kurt Connors, sondern Calypso, eine Voodoo-Priesterin und ehemalige Gespielin von Kraven, der zu dem Zeitpunkt schon tot ist, hypnotisiert quasi mit ihrem Voodoo den Lizard und setzt den auf Spider-Man an, um sich für den Tod von Kraven zu rächen. Das ist schon so ein sehr düsterer und besonderer Ansatz, den Todd hier wählt, um seine Geschichte zu erzählen. Und ich habe eben gesagt, das möchte ich nochmal eben aufgreifen, dass es halt die Storys halt nichts, die reine Story nichts Besonderes sind. Also es gibt hier keine großen Twists oder keine besonderen Dinge, die Spider-Man tut, um diese Fälle zu lösen oder um diese Gegner zu besiegen, sondern das ist einfach immer so, ja, so dieser Kampf gegen die Gewalten der Gegner oder dass er über sich hinaus wachsen muss. Also es ist kaum Story. Es wird sehr viel vom Artwork getragen, es sind auch sehr viele Splash-Seiten und sehr viele Doppelsplash-Seiten und man könnte sagen, er würde da irgendwie Wasser treten oder will halt irgendwie Zeit schinden, aber das Ganze wird ganz deutlich vom Artwork getragen und das war halt auch in den 90ern so. Die Zeichner waren die Superstars, das kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Und da macht das in meinen Augen alles schon Sinn.
Das ging aber mit Todd erst los.
Genau, es ging mit Todd erst richtig los.
Wenn Todd das nicht gemacht hätte, weiß ich nicht, ob Image in der Form funktioniert hätte. Oder ob das, also Todd war ja irgendwo die treibende Kraft bei Image, mehr oder weniger. Ne, Todd ist hingegangen, hat gesagt, Erik, Rob, lass uns das mal machen. Dann haben sie irgendwie zufällig noch Silvestri und Lee im Büro getroffen, haben die auch noch mit dazu geholt.
Weil die gesagt haben, wir sind die Stars und ohne uns können die gar nichts. Und wenn wir woanders hingehen, dann verkaufen wir da so viele Comics, wie wir das mit Marvel machen, egal wer die Figuren da drin sind.
Man muss dazu sagen, Spider-Man Nummer 1 war das erste Heft, das irgendwie über 2 Millionen Comics verkauft hat. Das war damals das Rekordheft.
Das hat dort natürlich die entsprechende Rückendeckung gegeben für Image. Aber ich finde auch wieder so einen Punkt, wo ich sagen würde, in der regulären Amazing Spider-Man Serie hätte ich mir vielleicht schon mehr Story gewünscht. Aber hier in diesem besonderen Rahmen und auch vor allen Dingen gerade rückblickend, weil wir reden ja jetzt über einen Comic, was über 30 Jahre alt ist oder über eine Comicreihe, die über 30 Jahre alt ist und reden darüber, dass sie jetzt als Klassiker wieder aufgelegt wird, macht das total Sinn. In diesem abgeschlossenen 16 Hefte umfassenden Mikrokosmos ist das eine total super Sache und man merkt vielleicht schon, ich war beim Lesen wieder richtig begeistert. Also wenn man natürlich mit Todds Artwork nichts anfangen kann, dann kann man damit auch nichts anfangen. Und wenn man nur Spider-Man lesen will, um typische Spider-Man-Stories zu haben, auch nicht. Aber wenn man sich dafür begeistern kann und für Todd McFarlanes Artwork, und ich glaube, da ist er wirklich auf dem Zenit. Besser sahen seine Sachen niemals aus, auch nachher bei Spawn nicht mehr.
Bist du hier vielleicht ein klein wenig altersmilde?
Ich bin vielleicht nostalgisch, bin ich vielleicht, aber
ja, oder so. Ich denke an unseren letzten Podcast zurück, wo du ja im Prinzip an Plastic die Story kritisiert hast, obwohl das Artwork in Ordnung ist oder gut ist sogar. Es war ja nicht nur in Ordnung, es war ja tatsächlich gut. Und jetzt sagst du hier, Todd, Artwork ist super, aber die Story ist echt dünn. Und das nimmst du einfach so hin.
Ja, das ist aber ganz anders, weil das ist das, was Hillard mit Wagner und Plastic gemacht haben. Das ist gutes Artwork, aber es wird verwendet, als wollten sie eine besondere Story erzählen. Es ist zweckmäßig, es ist gut, aber es ist definitiv der Story untergeordnet. Und hier bei McFarlane's Spider-Man ist es genau andersrum. Da ist die Story dem Artwork untergeordnet, was er ja tatsächlich auch mit Ansage gemacht hat.
Habe ich verstanden. Aber ist hier die Story nicht auch eigentlich so dünn, dass man da auch sagen müsste, das ist nicht unbedingt toll?
Ja, aber es gibt ja was anderes. Das Problem ist ja bei Plastic, es gibt ja nichts anderes. Es gibt zwar gutes Artwork, normal gutes Artwork, aber...
Verstehe ich. Ich wollte jetzt nicht an deiner Einschätzung von Plastic irgendwie rütteln. Ich wollte es nur aufgrund der Story in Verhältnis setzen.
Nee, die Storys sind nicht gut. Die beste Story ist die mit Wendigo und Wolverine, finde ich. Die anderen Storys sind nicht so gut. Die Morbius-Story ist sogar schlecht, würde ich sagen. Die Morbius-Story ist ausgesprochen schlecht und das ist die, wenn wir jetzt noch diesen X-Force-Crossover mal außen vor lassen, auch die letzte Story, wo ich auch beim Lesen jetzt, beim Reread gedacht habe, ja, es ist auch gut, dass es nicht noch viel weiter gelaufen ist. Ich glaube, Todd geht langsam die Luft aus. Das ist auch, also die Story ist auch wirklich schlecht und da finde ich, da reißt es das Artwork auch nicht so raus. Also das ist wirklich die einzige Story da drin, wo ich sagen würde, das ist schwach. Hm. Die anderen Sachen funktionieren alle super. Und das ist auch das, was ich sage. Deswegen, in diesem Band, in diesem Mikrokosmos funktioniert das auf einen bestimmten Zeitraum. Da kannst du keine 200 Hefte machen. Dann denkst du, was ist das denn für ein Scheiß? Aber gerade auch rückwirkend, weil das so ein historisches Dokument ist, wenn man so will, Todd McFarlane, einer der damals in den 90ern oder wenn nicht in den 90ern der populärste Zeichner überhaupt, auf dem Zenit seines Schaffens an der Figur, die ihn groß gemacht hat, finde ich das großartig. Aber du kannst das weder wiederholen, noch kannst du es endlos machen.
Ironischerweise hat er gerade in den beiden Jahren, in denen diese Spider-Man-Serie rauskam, den Comic Buyers Guide Award für Artist nicht gewonnen.
Tja, du weißt ja, wie das ist mit Preisen. Das ist ja alles scheiße.
Er hat 88, 89 hat er den Award bekommen und dann von 92 bis 94. Aber 1990 bis 91 hat Jim Lee ihn bekommen.
Ja, vielleicht war Jim Lee einfach noch besser.
Keine Ahnung. Wird es gewesen sein.
Aber ich finde, es ist, wenn man wirklich mal sehen will, warum, oder wenn man verstehen will, warum Todd zu der Zeit so abgefeiert worden ist, dann muss man sich das angucken. Klar, das ist jetzt auch nicht perfekt und das ist auch teilweise krude. Also es ist wirklich krude. Da sind krude Panels drin, da sind krude Gesichter drin und merkwürdige Entscheidungen beim Storytelling. Aber ich finde, das macht die Sache halt auch so ein bisschen aus.
Das ist das, weshalb ich am Anfang sagte, im historischen Kontext kann ich das nachvollziehen.
Ja.
Wenn ich das jetzt neu kaufen würde und das jetzt halt gerade jetzt eben rauskommen würde, weiß ich nicht, ob ich das gut finden würde.
Nee, dann funktioniert es auch nicht. Also es ist auch tatsächlich ein Zeitzeuge der 90er. Also man muss sich schon ganz klar sein, in welchem Rahmen das erschienen ist und unter welchen Umständen. Und dann macht es halt, wie gesagt, in diesem begrenzten Umfang auch wirklich Spaß, weil, wie gesagt, nach hinten geht ihm schon die Luft aus. Ich finde, auch zeichnerisch geht ihm da ein bisschen die Luft aus und storytechnisch erst recht. Also wie gesagt, die Story mit Morbius, die funktioniert gar nicht. Die basiert auf einer einzigen Idee. auf einem einzigen Missverständnis da zwischen bestimmten Protagonisten. Damit füllt er halt irgendwie zwei Hefte. Und dieser Idee, dass er einfach das schwarze Kostüm nochmal zeichnen wollte.
Das hatte ich auch das Gefühl.
Genau, das wollte er unbedingt und das funktioniert nicht mal. Also er sagt halt selber in der Story, also es gibt einen Grund, warum Spider-Man das schwarze Kostüm anzieht und der Grund erweist sich als, der funktioniert halt nicht. Er hat eine Idee, ich ziehe das schwarze Kostüm an und das funktioniert halt nicht. Und dann merkst du halt, wie läppisch das ist, dass er dann einfach Todd das einfach nur machen wollte. Und ich hatte eben erwähnt, dass ich diese Interaktion zwischen MJ und ihm wegen dem Kostüm gut fand. Und das ist auch tatsächlich das Beste an diesem Zweiteiler. Die eigentliche Story kannst du vergessen.
Ja, die Kostümgeschichte auch in der Wolverine-Story. Ist ja eine Stelle, wo Wolverine sagt, oh, ich muss mich hier meines Kostüms erledigen, ich muss frei sein. Und dann einfach mal sein Kostüm zerreißt, um dann hinterher etwas später in der Storyline dann das andere Kostüm anzuhaben. Also sowohl das braune als genau, auch das gelbe.
Genau, das gelb-blaue dann, ne? Ja, damit Todd dann auch beides mal zeichnen kann.
War ein bisschen konstruiert.
Ja, das ist sehr konstruiert. Ich finde nach dieser Morbius-Story die Ausgabe 16, die sieht wieder richtig cool aus. Das macht halt Spaß, Todd zu sehen, wie er diese X-Force-Charakter zeichnet, finde ich. Und es macht auch Spaß, wie er die schreibt. Weil eins muss ich sagen, ich bin sehr, sehr kritisch, was Todds Schreiber angeht eigentlich. Also bei Spawn, das ist teilweise unlesbar. Aber er gibt sich hier über alle Ausgaben extrem viel Mühe. Und das merkt man am meisten in der X-Force-Ausgabe, weil da so viele verschiedene Helden drin sind, denen allen eine eigene Stimme zu geben in den Dialogen.
Die fällt aber ein bisschen aus dem Raster, weil die nicht so düster ist, ne?
Genau, die ist nicht so düster. Die ist halt, es ist halt ein Zweiteiler. Aber das hattest du ja im Vorgespräch schon gesagt, das ist ja eigentlich Quatsch, weil die Story beginnt eigentlich schon in X-Force, mindestens in X-Force 2, wenn nicht sogar in X-Force 3.
X-Force 3 ist das Prelude, dann kommt das Spider-Man-Band und dann kommt X-Force 4. Und das Prelude ist nicht drin in dem Band.
Genau, weil es fängt eigentlich mittendrin an. Es fängt mittendrin an, dass X-Force sich gegen den Juggernaut behaupten muss und Spider-Man da zufällig vorbeischwingt halt. Also ich mag die auch sehr, wie gesagt, also die Schreibe von Todd mag ich da besonders und wie er halt die anderen Figuren interpretiert. Und das merkst du halt sehr, wenn, ich will jetzt nicht noch ewig über Rob Liefeld reden, aber da ist halt dann natürlich diese eine Rob Liefeld-Ausgabe, die dann echt super stark abfällt. Vor allen Dingen, weil Rob Liefelds Spider-Man halt in meinen Augen überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß, dann hat man halt nur die halbe Story, aber da X-Force 3 fehlt, hat man sowieso irgendwie nur zwei Drittel Story, wenn man es genau nimmt. Also hätten sie auch eigentlich konsequenterweise in diesem Todd McFarlane-Band die Rob Liefeld-Story, also die X-Force 4, rauslassen können. Und dann hätten sie doch lieber Spider-Man 15 mit reinnehmen können, das Fill-In oder die Fill-In-Ausgabe von Eric Larson, weil die nämlich wieder wirklich gut ist. Hm. Aber es ist, wie es ist.
Aber steht ja Todd McFarlane Spider-Man drauf und nicht Eric Larsons Spider-Man.
Richtig, von daher ist es nachvollziehbar, man hätte dann auf diese eine Geschichte oder auf das eine Heft von Rob Liefeld durchaus verzichten können, weil, und das ist halt auch witzig, also das ist geplottet von Liefeld und ja, jetzt habe ich mir selber ein Ei gelegt, weil ich jetzt den Namen sagen muss, von Fabian
Nicieza.
Nicieza getextet worden ist und obwohl das ein, im Vergleich zu Todd, ein Profi-Autor ist, fand ich da die Dialoge viel langweiliger als die von Todd. Das muss ich einfach mal sagen.
Ja, der hat sich an die Normen und Konventionen gehalten. Eben das, was Todd nicht gemacht hat.
Ja, ich ganz normalerweise ganz klare Kaufempfehlung. Jetzt hast du eben gesagt, das Ding kostet 75 €. Das ist natürlich
79 €.
Das ist natürlich ein ziemlicher Batzen Kohle. Ja. Prinzipiell, wenn man aber sich für die 90er interessiert, für Todd McFarlane interessiert, vielleicht auch ein bisschen für einen etwas anderen Spider-Man interessiert, ist das schon, ja, ich sage immer ungern Must-Read, aber es ist schon, also schon sehr geil. Ich hatte wieder sehr viel Spaß dabei.
Und wenn es einem nichts ausmacht, dass man für die letzten zwei Hefte das ganze Ding um 90 Grad drehen muss.
Ach so, ja, stimmt. Das habe ich ja. Das ist so ein Gimmick, ne? Mhm. Die beiden Hefte sind so im Querformat. Gibt der Sache gar nichts. Also völlig unnötig, finde ich.
Ist, glaube ich, einfach ein Weg, um weniger zeichnen zu müssen.
Vielleicht, ja. Also gut, die Seiten musst du dann am Ende auch füllen, aber
füllen ja, aber du machst weniger Panel dadurch.
Ja, das stimmt. Für Todd war es egal, er hat sowieso nicht so viele Panel gemacht. Also sind ja wirklich teilweise nur zwei Panel auf einer Seite und wenn es mal keine Splash-Page ist. Und es ist auch gerne mal eine Doppelseite, wo Spidey einfach, also wirklich eine Doppelsplash, wo nur Spidey drauf ist, wie er irgendwie irgendwo her schwingt. Aber das sieht dann halt auch einfach super geil aus, muss ich sagen.
Und er musste ein Panel neu zeichnen. Das hat Editorial ihm nicht abgenommen. Und zwar gab es in der Originalfassung einen Panel, wo er Juggernaut mit einem Schwert im Auge gezeichnet hat.
Von Shatterstar, der attackiert ihn mit einem Schwert, ist ein Mitglied von X-Force und sticht ihm ins Auge.
Da hat er den Troll interveniert, das muss er neu machen.
Was war denn deine Lieblingsstory davon?
Was war meine Lieblingsstory? Also eigentlich war meine Lieblingsstory Perceptions. Also das Ding mit Wendigo und Wolverine. Ja. Aber es war für mich keine Spidey-Story.
Ja, genau. Es kommt Spider-Man fast gar nicht vor. Es ist eine Peter Parker-Wolverine-Story.
Und selbst Peter Parker hätte es halt komplett einfach rausnehmen können. Jetzt Wolverine drin gelassen, ja. Und Wolverine hätte sich mit der Reporterin auch selber irgendwie auseinandersetzen können und dann ist Spidey's komplett über.
Die Story ist vielleicht die beste, die McFarlane je geschrieben hat selber, weil er da so viele tolle Ideen drin hat mit der Reporterin und das auch so aufzubauen, dass sie da hinkommt und die Story erzählen soll von diesen verschwundenen Kindern, die Sache mit dem Jäger, den Twist zum Schluss, den ich nicht verraten will, ja, wie der Bösewicht zur Rechenschaft gezogen wird. Es sind so viele Themen drin. Es geht um Kindesmissbrauch. Es geht um Umweltschutz. Es geht um, also auch um Jagd und ob das gerechtfertigt ist, Tiere zu jagen. Es geht darum, wie die Presse funktioniert und ob das wichtiger ist, eine wahre Story oder eine Story, die Käufer zieht, zu erzählen. Es geht um so viel da drin, dass ich wirklich beeindruckt war. Aber es ist, wie du schon sagst, nicht zwingend eine Spider-Man-Story.
Wenn das jetzt irgendwie ein, ich sag mal, Wolverine Annual oder irgendwie sowas gewesen wäre. Gut, Annual hat jetzt nicht genug Seiten. Aber dann wäre es super gewesen. So ist die Story immer noch super, aber sie hat halt eigentlich in einem Spider-Man-Ding nichts zu suchen.
Genau, das ist halt das, deswegen, weil du sagst, wäre es super gewesen, dann muss ich direkt dazwischen grätschen. Die Story ist super. Es ist egal. In diesem Rahmen ist es egal, ob es eine Spider-Man-Story ist oder nicht. Selbst in einem Amazing Spider-Man-Run von was weiß ich wie viel 100 Heften wäre es auch egal, wenn man mal so eine Story macht. Wenn man nur dieses, nehmen wir mal an, das wäre nur das Paperback, nur dieses Story als Paperback, das sind ja 5 Ausgaben, und dann willst, sagst du, oh, ich habe mal Bock auf Spider-Man und holst dir das Ding, dann bist du in den Arsch gekniffen, weil dann kriegst du keine Spider-Man-Story. Aber in diesem Rahmen finde ich es halt echt super und ich war wirklich beeindruckt, was Todd da für eine Story gemacht hat, aber wie gesagt, da hat er auch sein Pulver dann auch schon fast verschossen gehabt. Aber für die Story alleine lohnt es sich.
Dem nehme ich, dass das auch deine Lieblingsstory war.
Das ist auf jeden Fall auch meine Lieblingsstory. Also das ist die, die wirklich am besten funktioniert. Die erste mit dem mit Lizard und Calypso, die ist echt so ein, da geht es um diese Stimmung, dass das so düster ist und so mystisch und so schon fast horrormäßig. Die mit dem Hobgoblin sind nur 2 Ausgaben, funktioniert aus meiner Sicht auch ganz gut, aber die mit Wolverine und Wendigo, wo auch Wendigo wird hier komplett kreativ irgendwie genutzt. Das ist halt, ja, es ist halt so eine Art Sasquatch, von den Native Americans, eine mystische Sagengestalt, ein Monster, eine Art Bigfoot. Und die Figur gibt es schon länger im Marvel-Universum, war aber dann halt auch gerne mal so ein klassisches Monster einfach.
Sind aber auch unterschiedliche Wendigos.
Genau, es sind auch unterschiedliche Wendigos, wie es auch unterschiedliche Hobgoblins gibt und so. Also ein unterschiedliche Wendigos, aber hier die Version von Todd und wie er den benutzt, ist halt super interessant. Auch wie er Wolverine benutzt, ist halt super. Also ich finde das so interessant, dass es hier um Wolverines animalistische Seite geht und um seine Verbundenheit zur Natur und wie stark Todd darauf eingeht, dass Wolverine ja auch sehr gut riechen kann. Also eine Superkraft, die halt sehr oft unter den Tisch fällt und die hier sehr viel auch mit der Story zu tun hat. Also das ist schon eine tolle Sache. Und wer da nicht irgendwie die ganze Zeit erwartet, Spider-Man, es spielt auch in Kanada, also es ist halt in den Wäldern von Kanada. Es ist jetzt nicht so, dass er sich da groß durch die Häuserschluchten schwingen kann, Spider-Man. Deswegen macht es auch Sinn, dass wenn, dann meistens eher Peter Parker außerhalb des Kostüms vorkommt. Aber ich finde, für die Story an sich lohnt es sich auf jeden Fall. Ich war wirklich überrascht, wie gut das noch ist.
Bei der Story mit erwähnten Einschränkungen bin ich bei dir.
Gibt es vielleicht noch 2 kuriose Dinge, sagt man, die wir vielleicht noch ansprechen wollen. Zum einen hat Todd 2-mal irgendwie eine Aufgabe übernommen, die er besser gelassen hätte.
Da steige ich doch mal kurz ein. Todd macht Story, Pencils und Ink. Kolorierung eigentlich von Bob Sharon in den ersten 3 Ausgaben, der auch schon den Großteil des Amazing Spider-Man Runs vorher koloriert hat und insgesamt auch irgendwie um die 300 Ausgaben Amazing und Spectacular koloriert hat, also richtig dick im Spider-Man-Universum drin steckt. Und der Rest von Gregory Wright, der auch hier und da Fill-Ins in dem Amazing Spider-Man Run schon hatte, außerdem Comic Buyer's Guide, Fan Award, Favorite Colorist 1990 bekommen hat und, das müsste der Thorsten eigentlich wissen, die ersten drei Hefte von Savage Dragon damals koloriert hat.
Ah, ich bin ja ein ganz schlechter Fan. Ich weiß ja so Sachen nicht.
Und vielleicht erwähnenswert, Batman Dark Victory und The Long Halloween hat er auch koloriert. Und die Ausgabe 4 hat Todd selber koloriert.
Und
wie du sagtest, das hätte er besser gelassen.
Das hätte er vielleicht besser gelassen. Oder man sieht es wie alles andere da als Unikum und als außergewöhnliches Vorkommnis, was man sonst nicht so oft sieht. Oder vielleicht sogar als abstrakte Kunst. Es sieht wild aus. Es sieht sehr wild aus.
Und dann zum Lettering. Die Hefte 1 bis 12 und Heft 14 von Rick Parker, der auch vorher schon mit Amazing Spider-Man zu tun hatte und den gesamten Run von Todd gelettert hatte. Auch Comic Buyer's Guide Award 89 und 90 für Favorite Letterer bekommen. Das hat Todd auch auf einem der Cover vorne noch extra irgendwie groß draufgeschrieben, was die Beteiligten alle für Awards bekommen haben in dem Jahr. Was an dem noch interessant ist, der hat damals die Beavis und Butthead Comics bei Marvel gezeichnet.
Ah.
Ist also von Letterer zum Zeichner umgestiegen, als das Digital Lettering Einzug hielt. Und hat sich gedacht, nee, digital habe ich keinen Bock. Dann zeichne ich lieber und hat damals die Beavis und Butthead-Dinger gemacht.
Ist auch nicht der allergrößte Verlust, muss ich leider sagen. Also vielleicht bin ich ja auch extrem verwöhnt dadurch, dass jetzt natürlich alles digital gelettert wird. Aber die ersten, weiß ich nicht, 10 Jahre von Savage Dragon wurde immer handgelettert. Von Chris Eliopoulos, der übrigens auch jetzt hier die 16, glaube ich, lettert.
Mhm.
Ja. Und das sieht schon super aus. Und die Sachen von Parker sind nicht so geil. Es ist Handlettering, das war sicher alles ein bisschen aufwendiger, aber es ist kein Top-Lettering, finde ich.
Ich kann dazu nur sagen, Fan-Favorite. 89.
Ja, Fans, die haben ja keine Ahnung. Aber Parker ist auf jeden Fall besser als
Todd McFarlane, der die Nummer 13 gelettert hat.
Ja, wobei, gibt's so ein Lettering-Gimmick. Da geht's halt um Obdachlose und auch so Obdachlose, die schon seit Jahrzehnten im Untergrund leben und da auch so ein bisschen zurückgeblieben sind. Und da macht er in dem Lettering so eine besondere Schrift, so eine krakelige Schrift. So ein bisschen, dass man auch sieht, dass er irgendwie so ein bisschen gestört spricht, diese Figur. Und das funktioniert ganz gut, finde ich, wenn Todd das selber macht. Das normale Lettering aber ist nicht gut. Ihm gehen ja manchmal die Buchstaben für die Balance aus. Also es ist so, als hätte er die Word Balloons gemacht. Dann fängt er oben an reinzuschreiben und stellt dann fest, oh, ich bin ja schon fertig und unten ist noch super viel Platz. Egal.
Vor allem oben dann auch so nah am Rand, dass du auch schon sagst, ach, geht gar nicht.
Ja. Und dann, wenn es Ballons sind, dann aber welche mit sehr wenig Luft drin. Also die sind krakelig und eierig und es sieht nicht gut aus. Also wie gesagt, generell kein Top-Lettering. Wenn man jetzt die deutsche Version bekommt, ist das ja eh nochmal eine andere Sache. Das wird ja wahrscheinlich maschinengelettert sein. Aber ja, das mit Todd ist nochmal, also das sind zwei Dinge, die er wirklich, also er ist ein super Inker zum Beispiel. Er ist wirklich ein fantastischer Inker und anscheinend ist er unter den richtigen Bedingungen auch ein guter Storyteller, aber er ist definitiv kein guter Letterer und auch kein guter Kolorist.
So ist es.
Nichtsdestotrotz, von mir ganz klare Empfehlung, wer bereit ist, da so viel Kohle für auszugeben oder einfach auf dem Flohmarkt guckt, ob er die vorhergehenden Veröffentlichungen davon bekommen kann.
Ja, wie gesagt, wenn man die X-Force-Geschichte haben will, gibt es eigentlich nur eine vorhergehende. Das ist nämlich dann die Spider-Man Monster Edition.
Ja, aber haben wir auch gesagt, kann man sich auch klemmen. Oder du kaufst dir halt das eine Heft noch. Also das geht ja auch nicht zu Unsummen über den Tisch, oder?
Müsste man auf Englisch kaufen, gibt es auf Deutsch sonst nicht.
Ach so, ja, auf Englisch dann. Aber wie gesagt, es ist auch nicht so wichtig. Es ist halt eigentlich mit drin, weil halt alle Ausgaben von Todd mit drin sind, aber im Prinzip hätte man auch, also ich finde die 16 ganz gut, aber wäre jetzt auch kein Beinbruch gewesen, wenn man die nicht liest.
Ist hinten so dran getackert, weil sie halt auch von der Stimmung her komplett anders ist.
Genau.
Passt nicht so richtig rein.
Das stimmt. Ansonsten hat dann später, um das noch hier historisch zu Ende zu bringen, Eric Larson auch, so wie schon bei Amazing Spider-Man, Todd auch bei dieser Serie beerbt und hat dann einen hervorragenden Run hingelegt. Zwischendurch, zwischen der Ausgabe 16 und der ersten Ausgabe von Eric Larson, ist noch die Ausgabe 17. Und die ist von Rick Leonardi und Anne Shanti, auch so eine Fill-In-Ausgabe, die hervorragend ist. Also wenn ihr irgendwie da die mal in die Finger bekommt, das ist halt in einem Heft zu Ende erzählt. Rick Leonardi, total unterbewerteter Zeichner. Anne Shanti kennt man unter anderem von ihrem legendären Daredevil Run. Und das ist Spider-Man gegen Thanos und das ist richtig cool.
Notfalls in der Marvel Unlimited App lesen, wenn man Englisch lesen möchte.
Oder so, ja.
Ja, dann schließe ich mal ab, würde ich sagen. Thorsten sagt Empfehlung. Ich sage, wenn es einem nichts ausmacht, dass die beste Story keine Spider-Man-Story, sondern Wolverine-Story ist und gewillt ist, das Ganze im historischen Kontext zu sehen, würde ich das Ding auch empfehlen. Eventuell nicht zu dem Preis, aber sollte man eigentlich mal gelesen haben.
Ja, bei dem Disclaimer gehe ich halt durchaus mit. Also man muss das schon als das sehen, was es ist. Aber dann ist es richtig geil.
Dann haben wir es?
Haben wir es.
Was machen wir
nächstes Mal? Was machen wir beim nächsten Mal? Ich weiß es gar nicht. Sag du es mir.
Ich kann es dir sagen. Wir lesen den ersten Band der IDW Collection von Teenage Mutant Ninja Turtles.
Ah, die Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, dann machen wir das doch.
Genau.
Dann vielen Dank fürs Zuhören.
In diesem Sinne, tschüss.
Tschüss.